Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hey ihr, seid kreativ. Das ist eine Aufforderung, die jede Kreativität killt, oder? Aber darum geht's heute bei uns, um Kreativität im Imperativ. Geht das überhaupt? Ich bin Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen. Ob sich Kreativität irgendwie herstellen lässt, ist eine Frage, die beforscht wird. Denn kreativ sein wollen ja viele. Unternehmen wollen kreative Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich möglichst viele innovative Produkte oder Kampagnen ausdenken. Soziologie, Psychologie und die Organisationsforschung als Unterbereich der Betriebswirtschaftslehre forschen dazu und sie unterscheiden das Big C, also die große Kreativität, und das Small C. Das ist so eine Art Alltagskreativität, die wir jeden Tag nutzen, um unseren Alltag zu bewältigen.
Das Interesse an Kreativität als eine noch nicht ganz ausgeschöpfte und vielleicht auch eben unabnutzbare Ressource ist groß. Kann man Kreativität anordnen? Es gibt Forschung, die sagt, zeitliche Beschränkung, beispielsweise Deadlines, fördern die Kreativität. Warum? Man hat den Druck, man hat den Stress und in diesem Stress bringt man was voran. Ja, gleichzeitig gibt es aber Forschung, die genau das Gegenteil zeigt. Also unter zu viel Druck und Zeitdruck entsteht eben keine Kreativität, weil man nicht die Zeit hat, mal out of the box zu denken. Man kann nicht einfach drehen an den Stellschrauben und am Ende kommt dann die Kreativität oder die Innovation in diesem Falle heraus.
Das vielleicht nicht, aber immerhin gibt es sie, solche Stellschrauben, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin Elke Schüssler von der Johannes Kepler Universität in Linz. Unternehmen können sich zum Beispiel fragen, wie sie umgehen wollen mit Regeln, mit Routinen und mit ihren Ressourcen. Und auch, was sie mit Ideen machen, für die es erstmal überhaupt keinen Anwendungsfall gibt. Schüsslers Paradebeispiel ist die Entwicklung der Post-its. Da entwickelt ein Unternehmen einen Klebstoff, der leider nicht gut klebt. Statt die Entwicklung zu verwerfen, wird so lange gesucht, bis ein Anwendungsfall gefunden ist, als farbiger Marker zum Beispiel in einem Satz Noten oder in einem Buch. So kamen Anfang der 80er Jahre die Post-its in die Welt. Elke Schüssler wird das alles gleich viel genauer erzählen. Schüssler ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre und Vorständin des Instituts für Organisation an der Johannes Kepler Universität Linz. Ihren Vortrag hat sie auf Einladung der Johannes Gutenberg Universität Mainz gehalten, im Rahmen der öffentlichen Vorlesungsreihe Heureka, Kreativität oder wie das Neue entsteht. Am 16. Mai 2022 hat sie vorgetragen unter dem Titel Organisierte Kreativität, Routinen und Praktiken. Sie zeigt parallel zum Vortrag ein paar Bilder, aber die erläutert sie so, dass wir auch ohne Ansicht gut mitkommen. Gleich zu Beginn zeigt sie einen Cartoon, in dem der Chef den Angestellten anherrscht und sagt, "You get back to that goddamn cubicle and start thinking outside the box."
Ich möchte mal mit diesem Bild anfangen. Ich lese mal kurz vor und übersetze gleich, was in der Bubble steht. Also Creativity Corporation, das können Sie, glaube ich, lesen. Und der Herr, der hier wohl der Chef sein soll, sagt, geh jetzt zurück in deine gottverdammte Kabine und fang endlich an, aus der Box, out of the box zu denken. Ja. Und da wird diese Paradoxie, die in dem Titel organisierte Kreativität drinsteckt, denke ich, ganz schön deutlich. Also die Frage, die sich dann natürlich sofort stellt, kann man Kreativität anordnen? Und das Bild von Organisation, das stereotype Bild von Organisation ist ja genau das. Das ist ein hierarchisches Gebilde, in dem alles geregelt ist und in dem eben die Vorgesetzten ihren Mitarbeiterinnen Anweisungen geben, womöglich die Anweisung, jetzt kreativ zu sein. Warum interessieren wir uns überhaupt für das Thema organisierte Kreativität? Also Kreativität eigentlich jenseits dieser Vorstellung des genialen Künstlers oder der genialen Wissenschaftlerin, sondern eben Kreativität in sozial organisierten Kontexten. Nun, das eine ist ein wirtschaftliches, aber auch gesellschaftliches Interesse daran. Denn häufig in den letzten Jahren, Jahrzehnten würde ich sogar sagen, die letzten zwei Jahrzehnte, wird gesagt, gerade in unseren heutigen Gesellschaft, wo es nicht mehr nur um Ressourcen geht, ist Kreativität vielleicht sogar die einzige Wertschöpfungsmöglichkeit, die uns bleibt. Ja, gerade in so Ländern wie Deutschland, die eben auch natürlich nicht wahnsinnig viel natürliche Rohstoffe haben. Also das Interesse an Kreativität als eine noch nicht ganz ausgeschöpfte und vielleicht auch eben unabnutzbare Ressource ist groß aus so einer ökonomischen Verwertungslogik. Für viele Jahre, und so habe ich eigentlich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war auch der Begriff der Kreativwirtschaft so ein Modebegriff. Das ging auch in den späten 90er Jahren los. Haben Sie vielleicht auch mitbekommen, dass, ich weiß nicht, wie es in Mainz war, aber viele Städte haben gerade auch in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, also alte Industrieregionen, die gesagt haben, wir müssen uns transformieren. Und wie transformieren wir uns? Indem wir eben auf die Kreativwirtschaft setzen, Künstler anlocken. Und das beruhte auf so einer Idee von Richard Florida, einem Wirtschaftsgeografen, der die These aufgebaut hat, dass genau da in Ballungsräumen, wo ganz viele unterschiedliche Menschen, Subkulturen und so weiter zusammenkommen, genau da entsteht eben auch besonders viel Kreativität. Also das war viele, viele Jahre lang ein ganz wichtiger Policy-Fokus. Der Soziologe Andreas Reckwitz sagt sogar, dass so eine Art Kreativitätsimperativ unsere Gesellschaft eigentlich aktuell ausmacht. Ja, wir sind alle aufgefordert, quasi auch in unserer Einzigartigkeit kreativ und besonders zu sein. Also ein kreativer Imperativ, der uns alle betrifft, auch jenseits von ökonomischer Verwertungslogiken. Und natürlich mit Bezug auf meine anderen Forschungsthemen, Kreativität ist auch gefragt, wenn es eben um Nachhaltigkeit geht und darum, Lösungen zu finden für die multiplen Krisen, in denen wir uns befinden. Ja, und diese Problembereiche zeigen schon, dass wir damit mit einem reinen Fokus auf, wie können Individuen aufgrund ihrer kognitiven Struktur kreativ sein, eigentlich nicht ausreicht. Also wir müssen schauen, wie kann denn Kreativität in Regionen, in Unternehmen, in anderen Organisationsformen, auch in Universitäten beispielsweise, gefördert werden. Ja, Sie haben jetzt wahrscheinlich schon einige Definitionen von Kreativität gehört. Ich möchte jetzt mal noch die organisationstheoretischen ergänzen. Der Grundstock war auch hier letztlich der Psychologe Paul Guilford, der 1950 die Forderung aufgestellt hat, wir müssen uns diesem Thema widmen. Ja, wir müssen das beforschen. Das kann auch systematisch beforscht werden. Also wir müssen uns abkehren von diesem Bild, dass eben manche Menschen, das kreative Genie, einfach kreativer sind als andere. Obwohl das jetzt schon eine recht lange Zeit ist, kann man eigentlich sagen, dass die Definition von Kreativität, wenn man das Thema eben organisationstheoretisch, soziologisch aufgreift, immer noch nicht ganz klar ist. Es gibt so einen kleinsten gemeinsamen Nenner, der auch immer wieder zitiert wird, wenn Sie Studien lesen, der ist der, dass es darum geht, etwas Neues und gleichzeitig Wertvolles oder Nützliches zu generieren. Und das ist natürlich schon mal ganz wichtig, weil nur etwas Neues zu generieren, was aber von niemand anderem als irgendwie interessant und wertvoll und nützlich betrachtet wird, wird nicht als Kreativität bezeichnet. Und dieses Moment, dieses useful, es muss wertvoll sein, das bedeutet eigentlich schon, dass Kreativität eben per se ein sozialer Prozess ist, der davon abhängt, dass andere diese Kreativität auch erkennen und eben als wertvoll definieren. Natürlich entstehen dann gleich Folgefragen, ja, neu und wertvoll für wen eigentlich, ja, was für Sie neu und wertvoll ist, ist für Sie vielleicht nicht neu und wertvoll. Wer bestimmt das denn? Für wie viele, zu welchem Ausmaß, zu welchem Zeitpunkt, ja, und auch hier zeigt sich eben, dass wir eigentlich schon, wenn wir nur über diese simple Definition genauer nachdenken, merken, dass Kreativität eben etwas Soziales ist. Und in den jüngsten Forschungen zu dem Thema geht man eigentlich noch einen Schritt weiter und sagt, naja, Kreativität ist auch etwas, was gar nicht objektiv messbar ist, eben folgernd aus diesen Fragen, sondern Kreativität wird gemacht, ja, in sozialer Aushandlung, in der Auseinandersetzung. Und sie ist vor allem auch kontextabhängig. Ja, also was in bestimmten Kontexten von bestimmten Gruppen, Audienzen, würden wir in der Forschung sagen, als Kreativität anerkannt wird, wird eben in diesen Kontexten ausgehandelt. Die Jury im Feld der Musik beispielsweise, eins meiner Forschungsfelder, entscheidet anhand von ganz anderen Kriterien als die Peer Reviews in der Wissenschaft, die dort bewerten müssen, was eigentlich ein neuer wissenschaftlicher Beitrag ist und ein wertvoller Beitrag. Ja, eine weitere wichtige definitorische Frage ist das Verhältnis von Kreativität und Innovation. Ja, das ist wahrscheinlich was eben auch die Betriebswirtschaftler besonders umtreibt. Aber typischerweise ist das Interesse natürlich an Innovation groß, weil Innovation gleich die Vermarktung, die Verwertung beinhaltet von der Definition. Und Innovationsforscher haben typischerweise gesagt, naja, Kreativität ist eben dieses, was am Anfang passiert. Ja, Innovation ist ein Prozess. Ganz am Anfang ist irgendwie diese Idee, das Kreative, Das wird auch gerne als das Fuzzy Frontend bezeichnet. Also Fuzzy im Sinne, das ist unbestimmbar, nicht ganz erforschbar. Da wissen wir nicht, was passiert. Wir können das also nicht managen. Also bezeichnen wir es als Fuzzy und klammern es aus und beschäftigen uns dann mit dem danach. Also wenn die Idee mal da ist, was können wir dann machen, um sie zu verwerten und zu vermarkten? Und auch hier ist man natürlich mittlerweile weiter und sagt, na gut, auch Innovation ist ein Prozess und eigentlich braucht man in diesem ganzen Prozess Kreativität. Man braucht Kreativität in der Phase der Ideengenerierung, man braucht aber auch Kreativität in der Phase der Ideenentwicklung, auch in der Kommunikation dieser Ideen, ja, darin Unterstützer zu finden für diese Idee, beispielsweise Fördermittel. Auch da brauche ich womöglich Kreativität. Und bei der Vermarktung so und so, ja. Marketing-Expertinnen würden sich immer als besonders kreativ bezeichnen. Diese klare Abgrenzung zwischen diesen beiden Konzepten wird hier zunehmend problematisiert. Noch eine wichtige Unterscheidung, auf die ich hinweisen will, ist so diese Unterscheidung, wir nennen das Big C versus Little C Kreativität. Also Little C, das Kreativität mit kleinem C, ist so diese alltägliche Kreativität, ja, die wir alle eigentlich in unserem Alltag immer wieder brauchen, wo wir Dinge eben anders machen, wo wir Probleme lösen. Und dann eben diese Kreativität mit großem C, Big C, wo es wirklich um größere Veränderungen, größere Innovationen geht. Ja, auch das ist nochmal eine wichtige Unterscheidung. Denn wahrscheinlich würde niemand abstreiten, dass wir alle in unserem täglichen Handeln kreativ sind. Ja, und die Organisationsforschung interessiert sich aber dann üblicherweise eben für diese Big C-Kreativität. Also das, wie schon große, eben organisierte Innovationen hervorgebracht werden können. Ja, ich habe es schon angedeutet, die Kreativitätsforschung innerhalb der Organisationsforschung hat sich sehr stark verändert. Und die wichtigste Entwicklung ist eben wohl die, was ich schon angedeutet habe, weg von so einer Verhaltensorientierung, die häufig mit so einer Varianzsicht bezeichnet wird. Varianz heißt, okay, wir stellen uns das mehr oder weniger mechanisch vor. Es gibt bestimmte Inputfaktoren, die können eben variieren. Also die Organisation mag mehr oder weniger hierarchisch sein oder das Individuum mag mehr oder weniger motiviert sein. Und je nachdem, wie diese Faktoren, Variablen ausgestaltet sind, kommt am Ende eben mehr oder weniger Kreativität raus. Ja, und damit hat sich viele Jahre lang, seit 1950, die Verhaltensforschung beschäftigt, um zu schauen, welches Optimum an Variablen gibt's denn, um dann möglichst kreative Teams beispielsweise zu schaffen. Davon hat man sich nicht wegbewegt, also dieser Forschungsstrang ist immer noch eigentlich relativ stabil und solide, wird auch noch weitergetrieben. Aber wie ich schon angedeutet habe, es gibt eben die soziologische Organisationsforschung, die sich zunehmend auch diesem Thema gewidmet hat und dann eben ganz andere Fragen und Perspektiven entwickelt hat. Und im Gegensatz zu dieser Varianzsicht, die sehr mechanistisch vorgeht, geht es hier vor allem um eine Prozesssicht, die eben genau dieses Prozesshafte, auch Fragile von Kreativität betont und eher die Frage stellt, naja, wie entstehen denn genau diese Momente, dass etwas Kreatives in einer Gruppe entsteht, in einem bestimmten Kontext und auch als solches erkannt wird? Also man geht zum einen weg von dem kreativen Individuum, eben hin zu kreativen Teams oder noch weiteren sozialen Kontexten wie Organisationen, wie interorganisationale Allianzen, Cluster, Netzwerke und so weiter. Hin zu Crowds. Ja, das Thema Digitalisierung hat natürlich auch hier einen wichtigen Bestandteil. Dann gibt es so eine Abwendung weg von der Fixierung auf das Ergebnis. Da das eh so schwierig ist zu bestimmen, was eigentlich kreativ ist, schauen wir gar nicht so auf diesen Output, sondern schauen eher, wie entsteht denn potenzielle Kreativität? Was ist denn der Prozess, der uns dahin führt? Dann die dritte Tendenz ist wegzugehen von diesem linearen Prozessmodell, zu sagen, okay, jetzt machen wir erst das Brainstorming, dann haben wir die Idee selektiert, dann verarbeiten wir sie und so weiter. Zu einer Anerkennung, dass dieser Prozess eben wahnsinnig chaotisch abläuft. Ja, und genau das sieht man natürlich auch, wenn man empirisch kreative Prozesse untersucht. Es gibt eben immer wieder Iterationen, es gibt Rückschritte, es gibt auch Spannung. Ja, wenn eben genau diese Frage, ist das jetzt kreativ oder nicht? Verfolgen wir diese Idee weiter oder nicht? Diese Spannungen immer wieder auch den Prozess unterbrechen und möglicherweise auch zum Abbruch führen. Und eben der letzte Punkt, weg von so einem Fokus auch auf bestimmte Kreativitätstechniken, wie das Brainstorming beispielsweise, hin zu der Fokussierung darauf, wie können wir denn soziale Gebilde, wie beispielsweise Organisationen als Ganzes, so ausrichten, dass sie quasi immer wieder Kreativität produzieren können. Und dabei eben anzuerkennen, dass es da nicht damit getan ist, ab und zu ein Brainstorming zu machen. Ja, wichtig hierbei ist zum einen, das ist nochmal so zusammenfassend, sich abzukehren, sowohl die Voraussetzung als auch die Wirkung, das Ergebnis als relativ einseitig mechanistisch zu sehen. Ja? Die Voraussetzungen sind eben auch in sich teilweise widersprüchlich. Ein Beispiel, da werde ich dann später noch mehr drüber sprechen, das Thema Beschränkung. Es gibt Forschung, die sagt, Beschränkung, zeitliche Beschränkung, beispielsweise Deadlines, fördern die Kreativität. Warum? Man hat den Druck, man hat den Stress und in diesem Stress bringt man was voran. Gleichzeitig gibt es aber Forschung, die genau das Gegenteil zeigt. Also unter zu viel Druck und Zeitdruck entsteht eben keine Kreativität, weil man nicht die Zeit hat, mal out of the box zu denken. Also hier diese Anerkennung der unglaublich vielen Ambivalenzen, die es einfach gibt, die es eigentlich unmöglich macht, diese Varianzmodelle sinnvoll abzubilden. Und auch eine Abwendung von diesem Blick auf das Wertvolle, das Positive, was am Ende rauskommen muss, diese Ergebnisfixierung, auch hier zur Anerkennung einer gewissen Ambivalenz. Das, was als kreativ definiert wird, ist auch abhängig von bestimmten Interessensgruppen beispielsweise. Und möglicherweise hat dieser Fokus auf Kreativität auch negative Folgen für Individuen, aber auch für die Gesellschaft. Und auch diese rücken immer stärker in den Blick. Und ein ganz wichtiges Thema, was natürlich für die Organisationsforschung auch zentral ist, ist das Thema Unsicherheit. Ja, Unsicherheit, warum ist das zentral? Weil die klassische Organisationsforschung im Kern eigentlich sich damit beschäftigt, wie Unsicherheit reduziert werden kann. Organisationen sind soziale Konstrukte, um mit Unsicherheiten umzugehen, sie zu reduzieren. Während in der Kreativität man eigentlich weiß, man kann diese Unsicherheit nicht wegdefinieren. Ja, sie ist inhärent und sie ist vielleicht auch notwendig für den kreativen Prozess. Und das macht es für Organisationsforscher natürlich besonders spannend, auf dieses Thema genauer hinzuschauen. Ich habe mich eben mit diesem Thema organisierte Kreativität basierend auf diesen ganzen Entwicklungen und Vorüberlegungen im Rahmen einer Forschergruppe beschäftigt. Die läuft jetzt nicht mehr als ganze Gruppe, aber in Form von Einzelprojekten auch immer noch weiter. Und in dieser Forschung haben wir uns nicht nur aus interdisziplinärer Perspektive mit dem Thema beschäftigt. Also wir waren eine Gruppe von Betriebswirten, Wirtschaftsgeografen und Soziologinnen. Wir haben uns auch fokussiert auf zwei Felder, empirische Felder, nämlich zum einen die Musikwirtschaft, stellvertretend für das Feld der künstlerischen Kreativität, und die Pharmaindustrie, pharmazeutische Forschung, stellvertretend für die wissenschaftliche Kreativität. Unser Ziel war wirklich, auch Theorien zu entwickeln, die diese unterschiedlichen Kontextbedingungen von diesen sehr unterschiedlichen Feldern anerkennen und genauer untersuchen. Und eben auch die Frage uns zu stellen, gibt es denn generalisierbare Best Practices oder eben sehr kontextabhängige? Ja, die hier mit reinwirken. Und interessant natürlich ist es, dass, wenn wir in die Musikwirtschaft gegangen sind, war immer klar, ja klar, Kreativität, da kann ich viel dazu sagen als Musiker, als Musikerin. Wenn wir die Wissenschaftler und Pharmaunternehmen angesprochen haben, hieß es immer, Kreativität, wir sind doch gar nicht kreativ. Ja, also da ging es schon los mit dieser Kontextabhängigkeit. Und das ist ein Thema, was uns auch immer noch beschäftigt in unserer Forschung. Wir haben uns dem Thema Organisation entlang von vier, wir haben das genannt, Practice Areas angenähert. Wir haben uns nämlich damit beschäftigt, wie Regulation, ja, wirklich in Form von auch Gesetzen, insbesondere Copyright, Patentregelungen, kreative Praktiken beeinflusst. Das ist natürlich gerade auch im Vergleich dieser beiden Felder sehr interessant. Wir haben uns mit Zeit beschäftigt, zeitliche Praktiken, ja, wie die kreativen Prozesse eben strukturiert werden, auch sehr, sehr unterschiedlich in den beiden Feldern, Pharmaforschung. Wir reden über 10 Jahre aufwärts. Erst seit Corona wissen wir alle mehr darüber und wissen auch, dass es auch schneller gehen kann. Und Musik, ja, typischerweise Albumproduktion dauert maximal ein Jahr. Also wir haben es hier mit sehr unterschiedlichen Zeitlichkeiten zu tun. Evaluationspraktiken, ja, wer wird eigentlich eingebunden in die Bewertung dessen, was als kreativ erachtet wird oder nicht? Und kollaborative Praktiken, ja, weil in diesen beiden Feldern, wie in vielen anderen Feldern, eben kreativ keine One-Man, One-Woman-Show ist, sondern in Teams, in Projekten, in Projektnetzwerken stattfindet. Ja, ich werde am Ende zwei Beispiele aus unseren Ergebnissen geben von dieser Forschergruppe und ich möchte jetzt nochmal auf diese grundsätzlich unterschiedlichen Sichtweisen eingehen, die auch in dem Titel eben mit vorkommen, nämlich zum einen diese Rolle von Routinen und Kreativität, um dann am Ende etwas genauer auf die Perspektive einzugehen, die wir auch in unserem Forschungsprojekt entwickelt haben, nämlich eine Praktikenperspektive. und werde dabei auch erklären oder versuchen zu erklären in aller Kürze, was Praktiken eigentlich sind. Also fangen wir mal an mit der ersten Sichtweise. Die erste ist eigentlich die, die sagt, Organisation und Kreativität, das geht nicht zusammen. Organisationen sind genau dafür da, Unsicherheit zu reduzieren, für reguläre Abläufe zu sorgen und Kreativität ist das genaue Gegenteil. Organisationen im Sinne von Max Weber sind stahlharte Gehäuse, die stellen auf maximale Standardisierung ab, auf maximale Unsicherheitsreduktion, Kalkulierbarkeit und Kreativität ist ja genau das Gegenteil. Sie ist per Definition eigentlich unkalkulierbar. Es soll ja was Neues rauskommen. Damit ist auch nicht planbar, wie viel investiert man, was ist der Return on Investment. Ja, man weiß es eben einfach nicht, ob am Ende was rauskommt oder nicht. Und Kreativität bedeutet immer auch Disruption, ja, wenn auch nur temporär. Ja, die Abläufe, die routinenhaften Abläufe werden gestört. Und viele Jahre lang hat sich die Organisationsforschung mit diesem grundlegenden Dilemma beschäftigt. Ja, was passiert denn? Na gut, zum einen passiert, dass Ideen gar nicht entstehen, ja, wenn die Organisation sie quasi solche Anreize setzt, dass man, vielleicht hat man zweimal eine Idee geäußert, sie ist aber dann nicht wertgeschätzt worden und irgendwann hört man halt auf, Ideen zu entwickeln. Oder sie entstehen und werden aber rausselektiert. Keiner hört sie, keiner will sie haben. Oder die Ideen werden schon auch entwickelt, da gibt es auch viele Fallstudien davon, in Abteilungen beispielsweise, aber sie werden vom Top-Management nicht aufgegriffen. Ja? Und dieses Dilemma findet man häufig auch immer noch in vielen Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen innovativ sein, aber die tatsächlichen Praktiken sind dann eigentlich so, dass die Ideen nicht wirklich sich durchsetzen und auch wirklich umgesetzt werden. Und für diese Problematik gibt es verschiedene Workarounds. Ja? Also das ist auch eben ein klassisches Thema der Organisationsforschung. Also beispielsweise eine typische Lösung findet man auch in vielen Unternehmen, ist man hat halt unterschiedliche Abteilungen. Ne? Man hat die Forschungs- und Entwicklungsabteilung und die soll einfach einer anderen Logik folgen als die Stabsabteilung oder die Verwaltungsabteilung. Auch Universitäten funktionieren teilweise so, wir haben vorhin drüber gesprochen. Das klingt erstmal ganz plausibel, ja, kommt natürlich auch mit vielen Problemen. Ne? Was passiert denn dann mit den Ideen, die aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung kommen? Die müssen ja dann auch irgendwann wieder umgesetzt werden in die Prozesse und daran scheitert es dann häufig. Oder eben eine zeitliche Entkopplung. Ja, es gibt Phasen, in denen man ist kreativer und es gibt Phasen, in denen standardisiert man wieder. Das ist bekannt als Exploration und Exploitation. Dieses Zusammenspiel dieser beiden, was häufig auch unter dem Stichwort organisationale Ambidextrie diskutiert wird. Also man soll Organisationen bilden, die bilden und aufbauen, die beides können. Ja, und auch damit beschäftigen sich viele Unternehmen praktisch. Ich höre immer wieder Beispiele, die genauso vorgehen. Die sagen, na gut, wir machen eben unterschiedliche Abteilungen. Wir sind damit beidhändig und spannend wird es dann, wie das Zusammenspiel dieser Abteilungen organisiert wird. Die zweite Sichtweise geht ein bisschen anders schon an dieses grundlegende Dilemma ran und sagt, na ja, also ganz so schlimm ist es vielleicht doch nicht, dass das so komplett unterschiedliche Logiken sind. Organisationen basieren auf Routinen und Routinen sind eben letztlich Strukturen und Strukturen im Sinne von strukturationstheoretisch von Regeln und Ressourcen braucht es auch für kreatives Handeln. Ja, also das ist schon eine Sichtweise, die in Richtung Praxistheorie geht, die sagt, na ja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass Organisationen eben Standards haben, Unsicherheit reduzieren. Damit ermöglichen sie eigentlich ja erst das Handeln. Und warum dann nicht auch kreatives Handeln? Ganz klassisch wäre so eine Sicht, zum einen zu sagen, naja, Routinen entlasten. Ne? Wenn bestimmte Dinge, das kennt man ja auch von sich selbst, alles, was routinisiert ist, muss man nicht mehr drüber nachdenken. Je weniger ich über bestimmte Dinge nachdenken muss, desto mehr habe ich eigentlich Freiraum und Zeit für andere Dinge. Ja, und das kann dann eben Kreativität sein. Oder man kann sogar überlegen, es gibt vielleicht Kreativitätsroutinen. Ja, also bestimmte Dinge, die man tut, zum Beispiel ein tägliches Brainstorming, die man routinisiert tut, die aber eben Kreativität fördern. Oder die Sichtweise, dass eben Routinen zwar stabil sind über die Zeit, aber eben in den Routinen, und hier gehen wir schon hin in die moderneren Sichtweisen, eigentlich Kreativität nötig wird, weil, das hat die jüngere Organisationsforschung gezeigt, insbesondere Martha Feldman, weil die Durchführung von Routinen immer auch Kreativität erfordert. Ja, die Menschen sind keine Roboter. Selbst wenn wir routinisiert Dinge tun, tun wir die nie genau gleich. Ja, oft erfordert es eben der Kontext, dass wir sie doch auch ein bisschen anders tun. Und dieses Anderstun erfordert schon wieder Kreativität in diesem mit kleinem C Sinne zumindest. Wenn man diese Praxissicht, die hier mit drin steckt, noch etwas ernster nimmt, sagt man, naja gut, wir können eigentlich über Routinisierung nachdenken als Produktion von gewissen Strukturen und durch das Handeln reproduzieren dieser Strukturen, die helfen, bestimmtes kreatives Handeln auf Dauer zu stellen, eben dauerhaft zu ermöglichen. Und zwar eben wir diese Dualität von Struktur, wie Giddens sagen würde, durch die gleichzeitige Ermöglichung und Beschränkung, die mit diesen Routinen, Regeln und Ressourcen einhergeht. Ein Beispiel dafür, also diese klassische Sichtweise, Varianzsicht, was ich vorhin gesagt habe, würde sagen, naja, die Ressourcenausstattung, zeitliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen, das ist so eine Stellschraube. Ne? Und wir geben halt mehr rein oder weniger und am Ende kommt mehr oder weniger Kreativität dabei heraus. Eine ganz bekannte Theorie für viele Jahre in der Innovationsforschung war zum Beispiel hier, was man in diesem Bild sieht, dieses Verhältnis von überschüssigen Ressourcen, Slack auf Englisch, wo man gesagt hat, Norian Gulati gesagt hat, na gut, es gibt hier ein Optimum. Ja, also wenn man zu wenig überschüssige Ressourcen hat, dann hat man Stress, ist man nicht kreativ. Wenn man zu viele überschüssige Ressourcen hat, strengt man sich nicht an, wird man selbstgefällig und es gibt so ein Optimum. Ja, das ist auch erstmal sehr plausibel. Dieses Modell wurde aber empirisch eigentlich nie so richtig bestätigt. Ja, warum? Weil die Welt eben nicht so mechanistisch ist. Man kann nicht einfach drehen an den Stellschrauben und am Ende kommt dann die Kreativität oder die Innovation in diesem Falle heraus. Diese modernere Sicht auf Routinen, hier vor allem von Scott Sonnenschein entwickelt, sehr interessante Forschung, sagt er, naja, Regeln und Ressourcen sind per se auch formbar. Ja, sie sind eben nicht wie in einer Maschine so, dass sie völlig deterministisch sind. Sie sind formbar und die Kunst ist, diese Routinen so auszugestalten, dass sie eben Handlungsspielräume ermöglichen. Und insofern kommt es eben sehr auf den Kontext an, ob zum Beispiel eine gewisse Ressourcenausstattung überhaupt als beschränkend gesehen wird. Wer sagt denn, was zu viel oder zu wenig ist? Und da gibt es ganz spannende Studien, die zeigen, das hängt eben von der Interpretation ab, von bestimmten Dynamiken in Teams, von Subteams in der gleichen Organisation. Die haben völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, ob jetzt die Zeit zu knapp ist oder nicht. Ja? Und in dieser Interpretation steckt eben quasi die Praxis, das Handeln, das nicht so mechanistisch bestimmbar ist. Der Scott Sonnenschein hat sehr interessante, auch empirische Studien ausgeführt, eher so in diesem Little C, kleine Kreativität, wo er eben gezeigt hat, wie Mitarbeiterinnen Ressourcen quasi immer wieder auch umdefiniert haben und dadurch Kreativität entstanden ist. Ja, jetzt möchte ich auf die dritte Sichtweise kommen, die letztlich mir und auch uns in unserer Forschergruppe am nächsten steht. Das ist nämlich der Sicht auf erstmal Organisation als soziale Systeme, die trotzdem auch mehr sind als nur Bündel von Ressourcen, die vor allem eben auf bestimmte kreative Praktiken und Momente blickt, in denen Kreativität entsteht. Ja, die Kreativität auch als etwas Flüssiges quasi begreift. Ja, etwas, was nicht so als fixer Output am Ende herauskommt, sondern in Momenten entsteht und dann aber auch wieder verschwindet und dann wieder entsteht. Und da entsteht dann ein ganz neues Bild eigentlich von was die Rolle von Organisation ist. Ja, nämlich nicht dieses genaue Feinregulieren, sondern eher beispielsweise darauf schauen, wie kann ich denn die Handlungsorientierung von meinen Mitarbeiterinnen so gestalten, dass sie offen sind für Neues. Ja, also man ist da auf einer ganz anderen Ebene. Wie schaffe ich denn einen kollektiven Bezugsrahmen, der eben das Neue wertschätzt? Ja, und somit auch mehr Möglichkeiten bietet, Kreativität als Kreativität zu erkennen. Wie kann ich, das ist auch eine Studie, die sagt, problembezogene Kopplungen schaffen. Ja, die sagt, okay, Kreativität entsteht eben in Momenten, wo es ein Problem gibt und dieses Problem kann von Akteuren gelöst werden. Häufig gibt es auch eine materielle Dimension und eben bestimmte Ressourcen. Was es da genau für eine Konfiguration braucht, ist eben sehr, sehr kontextabhängig. Wichtig ist, dass immer wieder in Organisationen eigentlich solche Konstellationen entstehen können. Und das hat wieder sehr viel mit der Handlungsorientierung der Akteure zu tun. Also diese Studie hat beispielsweise gezeigt, wenn es quasi Usus ist, dass man immer wieder um Hilfe bittet und auch Hilfe gibt in einem Unternehmen, ja, sich aneinander zuwendet, in gemeinsame Problemlösungsprozesse hineingeht, genau dann können solche Kopplungen entstehen. Und das hat sehr viel mit der Kultur, kann man auch sagen, und den Orientierungen zu tun. Ein ganz klassisches Beispiel, das bestimmt vielen bekannt ist, das hier auch immer wieder herangezogen wird, ist 3M, das Unternehmen 3M. Bekannt durch die Post-it-Geschichte. Ja, das ist eben genau so eine Geschichte, wie Innovation tatsächlich entsteht, nämlich nicht genau geplant, sondern, falls Sie die Geschichte nicht kennen, es hatte eben, das Unternehmen, es macht ja auch verschiedene Klebstoffe beispielsweise, hat geforscht an einem neuen Klebstoff. Und dieser Klebstoff hat aber nicht geklebt. Es sollte eigentlich ein Klebstoff sein, der gut klebt, und er hat aber nicht geklebt. Man hätte dann sagen können, okay, Versuch gescheitert, werfe ich in die Tonne. Diese Wissenschaftlerin bei 3M, Forscherinnen, haben das aber nicht in die Tonne geworfen. Ja, die haben gesagt, gut, wir haben den Klebstoff, der nicht klebt. Wir wissen jetzt gerade nicht, für welches Problem das die Lösung sein kann, aber wir werfen sie mal noch nicht in die Tonne. Ja, wir gehen damit noch weiter schwanger, wenn man so sagen möchte. Sie sind auch immer wieder dann, es waren mehrere Personen im Team, in Gespräche reingegangen, in Workshops reingegangen. So, wir haben hier diesen Kleb, der nicht klebt. Fällt euch irgendwas ein, was man damit machen könnte? Und am Ende, angeblich, so geht die Geschichte, ist einer aus dem Team, der war auch Musiker und hat gesagt, naja, mir fliegen immer die Notenzettel davon und ich weiß nicht, ich würde gern markieren, auf welcher Seite ich blättern muss oder mein Einsatz ist. Und dann kam die Idee, ha, da wäre es doch gut, wenn ich so einen Kleb hätte, der nicht klebt und damit meine Zettel eben befestigen kann. Und das hat sich über viele Jahre hinweggezogen, dieser Prozess. Ja? Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und angeblich, ja, bei 3M passiert das bei ganz vielen Innovationen so. Es gibt die Idee, für die hat man aber kein Problem, dass es lösen soll. Und das, was 3M quasi beherrscht, ist, dass diese Ideen nicht in die Tonne geworfen werden, sondern dass die in der Luft weiter zirkulieren können. Ja, das ist das, was ich mit den offenen Handlungsorientierungen meinte. Und 3M macht auch ganz bewusst bestimmte Dinge, damit es so ist. Ja, es werden eben Narrative wie diese Geschichte, aber auch die Gründungsgeschichte ist schon so, dass sie quasi auf einem Fehler beruht, immer wieder erzählt werden, sodass alle eben wissen, aha, bei uns ist das so. Ich darf Fehler machen und irgendwann werde ich schon sehen, dass das Ding nützlich ist oder auch nicht. Und selbst das ist okay. Ja? Und das gelingt ganz, ganz wenigen Unternehmen und ganz wenigen Organisationen. Also das ist mal so eine ganzheitlichere Sicht, die weit darüber hinausgeht, dass man jetzt bestimmte Ressourcen, Regeln, Routinen etabliert. In unserer eigenen Forschung würden wir das, wie gesagt, unter einer Praxisperspektive begreifen. Ja, was sind Praktiken? Also unser Zugang ist zu sagen, na, wir können diese komplexen Dinge eigentlich nur verstehen, gerade wenn wir sie auch kontextabhängig verstehen wollen, indem wir eben auf das schauen, was die Akteure tun. Was tun sie in bestimmten Kontexten? Und natürlich wollen wir das aber irgendwann auch auf eine theoretische Ebene heben. Also wir können nicht nur Mikroaktionen beobachten, das hilft uns auch nicht weiter. Und das Konzept der Praktiken erlaubt es quasi, so kontextabhängige Beobachtungen doch auf eine gewisse Weise zu verallgemeinern. Warum? Was verstehen wir unter Praktiken? Praktiken sind eben Tätigkeiten, die kollektiv ausgeführt werden. Ja, also Dinge, die in einer Organisation beispielsweise getan werden, immer wieder getan werden und auch noch getan werden, wenn einzelne Akteure weg sind und jemand Neues reinkommt. Ja, also Praktiken sind in dem Sinne schon verallgemeinerbare kollektive Phänomene. Und wir beziehen uns da vor allem auf Giddens, auf die Strukturationstheorie, die ich vorhin schon erwähnt habe, nach der eben Praktiken wiederkehrende Aktivitäten sind, die durch Strukturen angeleitet sind und auch durch diese Strukturen reproduziert werden, aber gleichzeitig durch die Praktik können die Strukturen auch immer wieder verändert werden. Ja, also hier werden die Strukturen auch nicht als etwas Statisches bezeichnet, als etwas gesehen, als etwas Deterministisches, sondern als etwas, was quasi durch die Praxis zum Leben kommt und in der Praxis auch wieder verändert werden kann. Die Praktiken werden durch Erfahrung gelernt, aber eben auch durch Regeln geleitend und Ressourcen erfordernd. Und die Akteure sind knowledgeable agents, so nennt das Giddens. Also das sind reflexive Akteure. Die sind nicht dumm und machen nur quasi was die Struktur vorgibt, sondern in unserem Handeln reflektieren wir schon immer wieder über das, was wir tun und können deshalb auch unser Handeln immer wieder verändern und an die Situation anpassen. Das ist also die Theoriebrille, mit der wir letztlich unsere ganze Forschung in der Forschergruppe auch durchgeführt haben. Und ich möchte jetzt mal noch zwei Beispiele ausführen, kurz, um das so ein bisschen zu illustrieren. Also das ist hier eine Studie von Kollegen aus der Forschergruppe, die sich explizit mit diesem Thema Unsicherheit, Umgang mit Unsicherheit beschäftigt hat. Und zwar in Bezug auf kreative Kollaboration. Ja, und die haben hier verschiedene Teams, sowohl in Pharmaunternehmen als auch in der Musikwirtschaft angeschaut und haben quasi in diesen Teams sogenannte Innovationsbiografien entwickelt, also einen kreativen Prozess über die Zeit hinweg mitverfolgt und haben geschaut, welche Rolle Unsicherheit in diesen Prozessen spielte und wie mit dieser Unsicherheit umgegangen wurde. Und sie sagen, letztlich gab es in Bezug auf die Zusammenarbeit drei Formen von Unsicherheit, die immer wieder aufgetaucht sind in beiden Kontexten, Pharma genauso wie Musik. Das ist einmal eine quasi inhaltsbezogene, sachbezogene Unsicherheit. Was machen wir eigentlich? Was ist unser Ziel? Ja, worauf wollen wir hinaus? Das ist vor allem in der Pharmaforschung immer wieder so eine ganz wichtige Frage gewesen. Worum geht's uns eigentlich? Dann die Unsicherheit in Bezug auf die Teilnahme. Wen binden wir denn ein? Wann? In welchen Phasen des Prozesses? Und was kommt von denen? Was können wir erwarten? Also Unsicherheit, die sehr stark auf die anderen Akteure bezogen ist. Und zuletzt eine prozedurale Unsicherheit. Ja, wie gehen wir denn jetzt vor? Was machen wir denn jetzt eigentlich als nächstes? Oder eben auch in der Pharmaforschung, wir wissen nicht, wie wir es machen sollen. Ja, wir sehen da einen Compound, der sieht irgendwie vielversprechend aus. Wir wissen aber im Moment gar nicht, wie wir mit dieser Materie überhaupt umgehen sollen. Ja, aber wir wissen, dass wir irgendwas machen müssen. Was die Kollegen herausgearbeitet haben, war, dass es letztlich drei Wege gab, mit diesen Unsicherheiten umzugehen. Ja, entweder man hat sie akzeptiert oder sogar als positiv gesehen. Das haben wir vor allem in der Musikforschung, in der Musik immer wieder gesehen. So dieses Jahr, ich weiß nicht, was passiert, aber ich freue mich drauf, ich lasse mich drauf ein. Die Unsicherheit wird oft auch ignoriert im Sinne von, ja, ich weiß jetzt, dass ich nicht weiß, was rauskommt, aber wir machen halt einfach weiter. Oder die Unsicherheit fixieren, ja, indem man temporäre Festlegungen trifft, Hypothesen aufstellt, Arbeitshypothesen aufstellt, die einem erlauben, weiterzuarbeiten, obwohl man eigentlich weiß, dass es wahrscheinlich nicht die richtige Hypothese ist. Und nicht nur haben sie diese drei Praktiken gefunden, ich habe hier noch Zitate, um das kurz zu illustrieren, aber die müssen wir vielleicht nicht im Detail durchgehen. Ich zeige vielleicht mal das Erste. Klassisch Musik, you meet so many people, wow, I want to go to the studio and see what happens, what's going to happen, I'm curious. Ja, also das ist dieses Unsicherheit akzeptieren und sogar als positiv sehen. Oder hier in diesem unteren Zitat, das ist dieser Fall des Ignorierens. Ja, wir wissen nicht, ob das, was bei den Tierversuchen funktioniert hat, auch mit den Menschenversuchen funktioniert. Ja, wie geht ihr jetzt damit um? Naja, wir wissen, dass es so ist, aber wir tun so, als würde es funktionieren. Ja? Anders könnten wir nicht weitermachen. Spannend ist, dass diese Unsicherheitspraktiken, die nicht nur reduzierend sind, also das ist eben ganz wichtig, diese Praktiken stellen nicht per se darauf ab, die Unsicherheit zu reduzieren, sondern auch sie zu akzeptieren, sie dazulassen. Was sie aber zeigen konnten in ihrer Forschung, dass es immer wieder gewechselt hat, eben über den Prozess. Also diese Teams haben sich dann häufig auf eine Unsicherheit reduziert, mit der sie arbeiten, und die anderen haben sie aber ignoriert, ja, oder fixiert, Hypothesen aufgestellt. Und das hat sich dann aber auch immer wieder gewechselt. Es fing an vielleicht mit einer inhaltsbezogenen Unsicherheit, die man fixiert hat. Und dann kam aber eine Unsicherheit in Bezug auf die Teilhabe, mit der man wieder anders umgegangen ist. Und in diesem Ensemble von Unsicherheitspraktiken war es eben möglich, dass der kreative Prozess immer weitergehen konnte. Also das ist eigentlich die zentrale abhängige Variable geworden. Wie schafft man es, dass trotz dieser Unsicherheit der kreative Prozess immer weitergehen kann? Das zweite und letzte Beispiel, was ich noch zeigen will, ganz anderer Kontext, da haben wir uns eher mit räumlichen Praktiken beschäftigt. Das ist ein Teilprojekt, an dem ich auch beteiligt war und uns die Frage gestellt, wie wird denn kreative Kollaboration, also auch hier wieder dieser Teamkontext, unterschiedlich organisiert in virtuellen und in physischen Räumen? Ja, weil auch hier haben wir selbst jetzt durch Corona erleben dürfen. Auch in der Kreativität, im kreativen Bereich werden virtuelle Räume wie Online-Communities immer wichtiger als Austauschplattform und auch als Plattform, wo Kreativität entsteht. Und unsere Intuition war eigentlich zu sagen, naja, das muss ja irgendwie unterschiedlich sein. Und, wir haben diese Frage uns angeschaut mit einem Vergleich von zwei Ethnografien, die wir durchgeführt haben. Eine, die sich eben mit einer Online-Plattform für Musik beschäftigt hat, der February Album Writing Month, wo Songschreiber zusammenkommen immer im Februar mit dem Ziel, eben 14 Songs in 28 Tagen, das ist der Claim, zu schreiben. Und das verglichen mit einem physischen Songcamp, also das gleiche Ziel, aber eben physisch. Man bringt Musiker zusammen, Musikerinnen für einen begrenzten Zeitraum. Der Zeitraum ist natürlich kürzer, also im Online-Raum waren es 28 Tage. Im physischen Raum, so ein Songcamp dauert üblicherweise 3 Tage. Man bringt Menschen zusammen, die sich nicht kennen, mit dem Ziel, dass sie in dieser neuen Kollaboration neue Songs schreiben können. Und wir sind da auch erstmal sehr offen reingegangen, haben geschaut, was passiert. Und wir sind dann letztlich auf eine ganz zentrale Dimension, wieder auch an Praktiken geknüpft gekommen, die in beiden Kontexten extrem wichtig war. Und die haben wir bezeichnet als Regulation von Fokus und Nimbus. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wo es da letztlich darum geht, ist die Regulierung der Aufmerksamkeit, die zueinander gerichtet ist. Fokus ist letztlich von einer Person ausgehend zu schauen, wie sehr ist sie denn fokussiert auf eine andere Person? Ist sie offen? Ja, ich schaue jetzt in den ganzen Raum und kann gucken, was passiert denn überall? Oder ich kann fokussiert sein, ich kann nur den Herrn Vogt anschauen und mit ihm in direkte Interaktion gehen beispielsweise. Nimbus ist das Gegenstück dazu, die Sichtbarkeit. Jetzt hier sind alle ungefähr gleich sichtbar. Aber es gibt Konstellationen, wo eine Person besonders sichtbar ist, ja, besonders dominant, wenn man so möchte. Dieses Verhältnis von Fokus und Nimbus, das war ganz zentral in beiden Kontexten, ja, wo es eben häufig die Hürde, zentrale Hürde zur Kollaboration war, dass eben entweder gab es zu viel Nimbus von einer Person und zu wenig Fokus von der anderen Person oder das umgekehrte Problem. Also typischer Fall auf der Plattform, ein Musiker, eine Musikerin loggt sich ein und findet einfach niemand, weil da sind Tausende von Menschen, Tausende von Songsketches und man weiß einfach gar nicht, wo man anfangen soll, um in Kollaboration zu treten. In dem Songcamp eher umgekehrt. Da war es häufig so, dass Einzelpersonen eben dominant waren, ja, die dann laut ihre Gitarre gespielt haben. Stereotyp, die dominanten Gitarristen. Und andere haben sich nicht getraut, dann auch mit ihrem Instrument oder reinzugehen und in die Kollaboration zu gehen. Und das Steuern dieses Wechselverhältnisses, das wurde durch die Organisatoren dieser Spaces eben sehr bewusst gemacht, eben wieder durch Einsatz verschiedener Praktiken, auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht im Detail eingehe. Aber hier eben auch nochmal zur Illustration, das, was ich gerade schon gesagt habe von dem Songcamp. Naja, ich logge mich ein, ich sehe, da sind viele Menschen, aber ich verliere mich auf dieser Plattform. Ich weiß nicht, wie ich einen Andockpunkt finde für Kollaboration. Oder eben umgekehrt in diesem Songcamp, am Ende hier, es hat ganz viel mit dem Ego zu tun. Also wenn man so dominant ist, dann verhindere ich letztlich, dass kreative Kollaboration entstehen kann. Das Ego steht uns im Weg. Und wir haben dann ein Modell entwickelt, wo wir letztlich herausgearbeitet haben, dass es darum geht, diese Aufmerksamkeit so zu regulieren, dass es eben ein Wechselspiel gibt von Momenten, die wir konvergierende Kopräsenz nennen, also wo die Aufmerksamkeit fokussiert ist, eben in einer konkreten Kollaboration, wo man zusammen an einem Problem arbeitet, aber dann auch wieder Phasen, wo man da rausgeht, wo man eher in so ein diffuses Aufmerksamkeitsfeld hineingeht, um sich auch wieder zu entspannen, um neue Inspirationen zu suchen. Denn die ganze Zeit so fokussiert zusammenzuarbeiten, wäre viel zu anstrengend. Und genau dieses Regulieren durch bestimmte Praktiken, die in den beiden Kontexten dann aber sehr unterschiedlich waren, hat dann dazu geführt, dass eben kreative Kollaborationen entstanden sind. Ja, als Fazit, also zum einen, Kreativität hat viel mit Organisation zu tun. Ich hoffe, davon konnte ich Sie überzeugen. In ganz unterschiedlichen Kontexten. Die Organisationsforschung bewegt sich weg von diesem eher mechanistischen Input-Output-Bild hin zur Analyse von kreativen Prozessen, Praktiken, der Entwicklung eines kontextualisierten Verständnisses dieser Praktiken und auch eines kontextualisierten Verständnisses dessen, was Kreativität eigentlich ist. Und es sind eben ganz verschiedene Akteure auch involviert in diese kreativen Prozesse. Jetzt in diesem Beispiel zum Beispiel auch die Organisatoren. Es sind nicht nur die Musikerinnen selbst, auch diejenigen, die den Raum organisieren, sind involviert. Am Ende werden auch diejenigen involviert sein, die entscheiden, ja, was ist denn jetzt mit diesen Songs? Werden wir sie auf ein Album aufnehmen, werden wir sie vermarkten oder nicht. Da finden Selektionsprozesse statt. Es sind also ganz unterschiedliche Akteure hier involviert und entsprechend auch eine Vielzahl von Praktiken. Kommunikative Praktiken, räumliche Praktiken, zeitliche Praktiken, Praktiken des Stagings und Convenings, wie wir es genannt haben, also das Aufsetzen dezidierter kreativer Prozesse, Praktiken des Umgangs mit Unsicherheits- und natürlich auch Evaluations- und Selektionspraktiken. Und da gibt es noch wahnsinnig viel zu beforschen. Wir sind da weiter dran. Noch als letzter Punkt, auch das ist natürlich ganz, ganz interessant. Diese Praktiken werden selbst teilweise institutionalisiert und ritualisiert verwendet. Ja, also das Songcamp ist schon so ein Template geworden oder das Innovationscamp oder der Inkubator. Und da entsteht eine gewisse Paradoxie, wenn alle jetzt immer das Gleiche machen, um kreativer und innovativer zu sein, entsteht dann überhaupt noch wirklich Kreativität und Innovation? Oder sind das doch auch teilweise nur Lippenbekenntnisse, die am Ende Innovation behindern? Ja, weil man nimmt halt ein Template, ich stelle mir einen Inkubator hin, da geht aber keiner hin, weil ich sonst in meiner Organisation und an meiner Kultur nichts verändere. Also auch das nochmal ein ganz spannendes Thema. Je mehr wir quasi über die Kreativität auch wissen und wie sie organisiert wird, desto eher kann dann auch so eine Paradoxie am Ende entstehen. Damit bedanke ich mich und bin gespannt auf Ihre Fragen.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Elke Schüssler über Kreativität in Unternehmen und die Frage, ob und wie sie sich befördern lässt. Sie hat ihren Vortrag unter dem Titel Organisierte Kreativität, Routinen und Praktiken gehalten am 16. Mai 2022 auf Einladung der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Und hier zum Schluss noch eine Empfehlung von mir. Ich vermute, ihr kennt Banksy, den Streetart-Künstler, dessen Kunstwerke manchmal sogar aus Hauswänden rausgeschnitten und bei Auktionen für Millionen Dollar versteigert werden. Es gibt viele Rätsel um seine Person. Niemand weiß, wer Banksy ist. Die Journalistin Ortrun Schütz hat für ihren Podcast Banksy, Rebellion oder Kitsch, die Geschichte des Künstlers recherchiert. Sie hat seine Spuren verfolgt, ist ihm und seinen Werken nachgereist, nach Bristol, nach New York, nach Bethlehem und nach Kiew. Sie hat sich mit Banksys Freunden und Wegbegleitern getroffen, mit seinen Fans, mit seinen Gegnern, um alles über ihn rauszufinden. Die ganze Geschichte hört ihr jetzt im Podcast Banksy, Rebellion oder Kitsch in der ARD-Audiothek. Hört rein. So viel von mir für heute. Vielen Dank wieder mal für euer Interesse und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.